Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Schön, dass Sie da sind und dass wir uns hier treffen. Ein sehr herzliches Willkommen bei Plus eins und auch sehr schön, dass mein Plus eins bereits vor mir sitzt. Tom, hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Tom Reidel ist zu Gast heute. In nicht so ganz einfachen Zeiten, lieber Tom. Wir sitzen hier brav 2 Meter, ungefähr, na doch schon 2 Meter voneinander entfernt. Aber seien Sie gewiss, wir werden nicht nur über Dinge sprechen, die mit einem gewissen Virus zusammenhängen hier bei Plus Eins. Wir erzählen weiter auch lange und intensive Geschichten, zum Beispiel die von Sarah aus Frankfurt am Main. Bei ihr war es so, sie war sich immer schon sicher, dass bei ihr irgendwie etwas anders wäre als bei vielen anderen Menschen.
Da gibt es bestimmt viele, viele Momente, die ich als Kind gesagt habe, wenn ich gesagt habe, oh mein Gott, das tut so weh, das ist total blau. Und alle würden sich denken, hat sie jetzt einen blauen Fleck. Und dabei war es nicht der blaue Fleck, sondern der Schmerz, den ich als blau beschrieben habe, dass ich diese Farben vor meinen Augen die ganze Zeit sehe.
Wie Sarah entdeckt hat, dass sie anders ist und was dieses Anderssein ausmacht, darüber sprechen wir heute noch in unserer langen Geschichte bei Plus Eins, Tom. Aber wir beide haben auch eine lange Geschichte zusammen erlebt. Und zwar,
das kann man sagen, ja.
An der Universität haben wir uns kennengelernt, hier in Berlin, an der FU als Erstsemester, ganz neu an der Uni. Und wir haben mit anderen zusammen direkt, was man so macht als Erstsemester, eine politische Gruppe gegründet. Später sogar eine Partei. Beide haben wir zusammen Politikwissenschaften studiert und noch anderes.
Theaterwissenschaften, Publizistik, was man so macht
halt. Was man halt so macht. Das war damals in Zeiten eines bundesweiten Aufbegehrens. Es gab Streiks der Studierenden gegen große Umstrukturierungsmaßnahmen. Stoppe mich, falls ich das hier falsch zusammenfasse. Aber die Studiengänge sollten kürzer werden, straffer und vergleichbarer. Das war der Bologna-Prozess, der da ablief. Damit waren auch wir zwei nicht so ganz einverstanden. So viel war mal klar. Wir wollten uns gerne bei den Wahlen zum Studierendenparlament auch inneruniversitär einbringen. So viel war auch mal klar. Und dann gab es einen Abend, an den ich mich sehr gut erinnere, wo wir mit all unseren, sagen wir mal, Interessengenossinnen zusammensaßen und ein Wahlprogramm schreiben mussten. Und dann war relativ wenig klar, fand ich, auf einmal.
Also ich glaube, uns war einfach sehr viel klar, was wir alles ändern wollen, was wir ändern müssen. Aber das dann in Papierform oder in Schlagworte oder in wirklich Forderungen zu bringen.
Ich habe gekramt zu Hause in Kisten und tatsächlich auch einen Teil, ein Plakat heraus gesucht, da ich zitiere mal aus einem: Für radikale Forderungen ist eine relativ geschlossene Studierendenschaft unerlässlich. Deshalb ist ein gewisser Pragmatismus, nicht Opportunismus, effektiv und hilfreich. Das waren wir, das war unsere Partei im Wahlkampf. Versteht doch kein Mensch.
Ja, willkommen bei der FDP, würde ich sagen.
Was wollten wir da sagen? Wir hatten dann bei den Wahlen tatsächlich einen Achtungserfolg. Im Studierendenparlament ging es harte Sache. Das war wirklich das Spektrum sozusagen von Antifa bis JU und Burschenschaften waren da irgendwie vertreten. Entsprechend kann man sich das Klima vorstellen. Und dann Tom Reidel in der Mitte, der neue Referent für Hochschulpolitik, Erstsemester. Wie hat sich das angefühlt?
Also ich würde heute sagen, ich war wahrscheinlich slightly überfordert und gleichzeitig so überzeugt davon, das Richtige zu tun. Und auch gleichzeitig auch so überzeugt davon, dass die Art, wie wir da zusammengearbeitet haben, und ich glaube, dann muss man sich überlegen, das Studentenparlament ist halt nicht vergleichbar mit jetzt dem Bundestag zum Beispiel, wo die Verhältnisse vielleicht nach heutigem Maßstab nicht mehr ganz so gesittet sind, aber in keinem Vergleich sind mit dem Studentenparlament, wo sich die Leute einfach nur in Gräben befunden haben und sich...
Du bist trotz dieser harten Bandagen, die da angewandt wurden oder die da zum Einsatz kamen, tatsächlich 2 Legislaturperioden dabei geblieben im AStA. Ja. Und auch der Sache inhaltlich, sagen wir mal, treu geblieben, insofern, als dass du bei der Politik im weiteren Sinne bist. Im weiteren Sinne, du bist Referent für internationale Klimaschutzziele. Ist das die richtige Formulierung? Beim Bundesumweltministerium?
Ja, Referent für internationale Klimapolitik.
Also setzt sich dafür ein, dass Deutschland und seine Partner die internationalen Klimaschutzziele erreichen, die sie sich vornehmen, oder entwickelst welche?
Ich setze mich dafür ein, dass wir die Ziele erreichen. Ich bin mit an dem Prozess beteiligt, zu schauen, was sind denn realistische Ziele. Aber das machen wir natürlich im Ministerium nur mit sehr großer fachlicher Hilfe. Vor allem bereiten wir die Verhandlungen in den internationalen Klimaschutzverhandlungen, da bereiten wir die Verhandlungen vor.
Und was ist aufregender, in so einem wilden Studierendenparlament Rede und Antwort stehen zu müssen oder sich im Bundestag zu Sachfragen im Umweltausschuss grillen zu lassen? Du musst da stellvertretend da manchmal Rede und Antwort stehen.
Genau, also die Parteien sind da und die stellen ihre Fragen und im Zweifelsfall auch nach ihrer politischen Couleur. Aber ich bin da nicht als Parteienvertreter, sondern tatsächlich als sachkompetente Person zu sagen, wo stehen wir in den Verhandlungen, was wollen wir erreichen, was können wir erreichen, was sind rote Linien und so weiter. Also die politischen Ziele sind im Bundestag beschlossen worden oder in der Bundesregierung beschlossen worden.
Und du hast wahrscheinlich auch durch jahrelange Übung mittlerweile nicht mehr so einen hohen Puls in solchen Situationen. Nehme ich mal einfach an.
Ja, also die Nervosität bleibt tatsächlich. Das kann man, glaube ich, nicht abstellen. Aber ich weiß, ich bin fachlich auf der Höhe. Ich weiß, was ich sagen will und darum geht's.
Musst dir keine Sorgen machen. Genau. Übrigens hier auch nicht. Hier bei uns herrscht auch eher so ein soft-freundlicher Ton.
Das habe ich schon gemerkt.
Kann ich dir prophezeien. Auch wenn ich noch viele Fragen haben werde heute zum Beispiel, wie ihr mit einer männlichen Nanny zusammenlebt und arbeitet und wie sich das vor allem auch anfühlt. Mach's dir mal gemütlich hier, Tom. Schön, dass du da bist.
Ich bin froh, hier zu sein.
Es sind besondere Zeiten mit sehr viel Veränderungen und eine Veränderung ist, dass wir alle hier mehr Distanz miteinander halten sollten. Das Robert-Koch-Institut wird an dieser Stelle hier in die frisch desinfizierten Hände klatschen vor Freude, weil der Soziologe und Freundschaftsforscher Janosch Schobin, der ist nicht hier bei uns im Studio, sondern er ist uns nur zugeschaltet, aus bekannten Gründen. Hallo Janosch.
Hallo, wie geht's dir?
Ja, eigentlich ganz gut, leicht überlastet, dank sehr viel Homeoffice und kleinen Kindern, die zu Hause im Kreis laufen. Es ist ja gerade alles eine sehr intensive Erfahrung. Was bedeutet das eigentlich für uns jetzt, wenn wir von nun auf gleich nicht mehr ganz entspannt mit Leuten verkehren dürfen? Also wenn sich einfach so viele Dinge im persönlichen Kontakt sehr schnell radikal ändern.
Es ist also, glaube ich, für, je nachdem, was für man in von einer Lebenssituation, man steckt ganz unterschiedlich. Aber wir haben natürlich in Deutschland sehr, sehr viele alleinlebende Menschen. Wir haben, glaube ich, 17 Millionen Ein-Personen-Haushalte. Und wenn die jetzt wirklich radikal zu Hause bleiben, ist das schon eine sehr schwierige Situation auch. Also über längere Zeiträume ist kein sozialer Kontakt eine sehr belastende Situation. Und ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Wie machst du das? Tom und ich sind im Homeoffice-Modus, wenn wir nicht gerade in einem Radiostudio sitzen müssen und Aufnahmen machen. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es wie bei dir. Also bei mir rennt auch ein Kind rum. Und ja, es ist schon irgendwie anders. Noch geht man sich nicht auf die Nerven. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist auch, glaube ich, aber auf Dauer auch nicht ganz einfach. Also wir müssen schon irgendwie sehen, dass wir dann so einen Tagesablauf beibehalten. Das ist anstrengend. Das, bis zum gewissen Grad bricht das auch zusammen und wir stemmen uns dagegen. Das wird, wenn das jetzt irgendwie 4 Wochen geht, 6 Wochen geht, auch irgendwie spannend, ob das zu machen ist.
Sich da auf den Füßen zu stehen, ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist, eine Form von Einsamkeit zu entwickeln. Da hast du ja auch schon angedeutet, das könnte auf manche Menschen zukommen. Du forschst auch zum Thema Einsamkeit. Ab wann beginnt die denn?
Ja, das ist nach Personengruppen sehr unterschiedlich. Einmal haben Leute unterschiedliche Kontaktbedürfnisse. Also es gibt Menschen, die ein sehr, sehr hohes Kontaktbedürfnis haben. Bei denen setzt das sehr schnell ein. Also da fehlen dann schon, wenn die täglichen geselligen Gelegenheiten wegfallen, würde da schon Einsamkeit sich bemerkbar machen. Andere Menschen können das über lange Zeiträume relativ gut ab. Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber über sehr, sehr lange Zeiträume kann das eigentlich niemand gut ertragen. Das wird zum Beispiel für die Frage ein Problem, ob die Leute das wirklich durchhalten, zu Hause zu bleiben, wird Einsamkeit, glaube ich, eine große Rolle spielen. Also wer 2-3 Wochen lang wirklich niemanden sieht, der geht irgendwann vor die Tür, egal was. Und ich glaube, das muss man irgendwie verstehen.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, diese +1 hier ist aufgezeichnet. Es könnte sein, dass wir von den Ereignissen überholt werden. Nur mal spekuliert, der Lockdown würde kommen. Die Menschen müssten dann tatsächlich drinnen bleiben, vielleicht sogar länger. Deiner Ansicht nach ist das natürlich kritisch, weil viele damit nicht zurechtkommen, höre ich jetzt da so raus.
Genau, also ich meine, es ist natürlich zum Glück nicht wie in der Isolationshaft. Wir dürfen ja noch telefonieren, wir können irgendwie mit anderen Leuten Kontakt halten. Man hat ja auch in Italien gesehen, dass dann spontan Sachen passieren, wie dass die Leute in den Stadtvierteln anfangen zusammen zu singen und solche Sachen. Ich denke, das steht uns dann auch bevor. Also wir werden irgendwie neue Formen so einer distanzierten Geselligkeit entwickeln müssen. Es wird natürlich viel auf Medien ausgelagert werden, wobei das nicht so ganz befriedigend ist. Aber das ist natürlich nicht ganz so schlimm wie gar kein Kontakt.
Auf der anderen Seite, wenn ich mir meine Kinder anschaue, das stimmt mich ja ein bisschen positiv, die haben es so gut gelernt, mit ihren Großeltern über Skype, über Videokonferenz zu reden. Das machen sie, seit sie geboren sind, weil die einfach sehr weit weg wohnen. Und das funktioniert als Sozialkontakt für die ganz hervorragend und ausreichend. Die rufen jeden Tag an. Problem bei Kindern ist ja eher, also wenn meine Tochter ihre Freunde sieht, dann will sie mit ihnen spielen und sich nicht Sachen vorlesen lassen von Oma. Mhm. Ich frage mich halt, ob das auch jetzt bei erwachsenen Freunden, die man anruft und ein Bier trinken geht, ob man die jetzt anrufen würde auf Skype und
Ob die virtuelle Bar genug ist, ob das digital ein Ersatz ist. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Tagen so eine Chatgruppe, die ich habe, total aktiv geworden ist, wie sonst in Festivalzeiten. Also sozusagen, da wird gefunkt und hin und her. Mein Gefühl, es gibt so ein Grundbedürfnis, sich auszutauschen, auch manchmal einfach auch die neuesten Nachrichten zu reflektieren, meistens irgendwie so humoristisch runterzubrechen. Dadurch entsteht schon so ein Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Aber ich frage mich, wie lange das satt macht. Was meinst du, Janosch?
Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, also weil wir natürlich mit dieser Situation eigentlich auch gar keine Erfahrung haben. Also es gibt so ein bisschen Studien aus der SARS-Zeit, um zu schauen, wie jetzt vor allem Quarantäne auf die Menschen wirkt und wie die damit zurechtkommen. Aber bei Quarantäne, also wenn man unter dem Verdacht steht, sowieso schon infiziert zu sein, ist es aber natürlich auch nochmal anders, weil man dann noch Sorgen hat, hat man wen angesteckt, wird man das überleben und so weiter. Da sind also die psychischen Belastungen noch höher und da ist dann auch eine der ganz großen Problematiken, dass die Leute natürlich wirklich auch von ihrem privaten Umfeld alle abgesondert werden müssen und ganz viele Sachen, die einfach wichtig sind, um mit Unsicherheit zurechtzugehen, einfach auch mit physischem Kontakt zu tun haben, also beruhigt werden durch Nahpersonen, geht ja auch häufig über Berührung und so weiter. Und das fiel da aus. Untersucht worden ist natürlich auch ziemlich viel, wie die Ärzte damit umgehen und medizinisches Personal im Allgemeinen, weil für die ist ja auch schwer, die kommen nach Hause und die müssen ja auch irgendwie dann Kontakt vermeiden. In dem Zusammenhang ist das auch irgendwie ein Riesenthema gewesen, aber mit dieser Situation, wie jetzt eine große Bevölkerung mit neuen Medien probiert, soziale Isolation irgendwie aufzubrechen oder auch anders gesellig zu sein, das ist, glaube ich, unklar. Ich glaube, es ist so eine Experimentiersituation.
Mhm. Und du sagtest gerade, diese Berührung spielt auch eine Rolle, die dann sozusagen nicht mehr stattfinden kann für Leute in Quarantäne. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, also wir alle sind ja jetzt vorsichtiger mit Berührung und normalerweise wird sich auf Schultern gehauen oder Küsschen gegeben. Also Berührungen finden ja einfach gerade von Leuten, die sich nahe sind, statt. Und das ist jetzt ja eher, jetzt gibt es so ein verschämtes Ellenbogen aneinander klatschen von allen. Das ist ja auch einfach was wirklich die Leute beschäftigt. Da fehlt ja was, oder?
Ja, also das führt im Moment, also ich erlebe das in meinem Umfeld zu ganz seltsamen Situationen, weil es, wenn man so will, ja auch man nicht, sich noch nicht gleichzeitig in dieser Krise befindet, so würde ich das beschreiben. Also bei mir setzte das relativ früh an, dass ich gemerkt habe, oh, das wird ernst. Und ich habe gemerkt, in meinem Umfeld hat diese Nachricht relativ lange gedauert, bis die ankommt. Und dann gab es so ganz seltsame Situationen, wo ich mit meiner Tochter unterwegs war, Freunde getroffen habe und die dann von weg gefeiert gegrüßt habe. Dann dachten die erstmal, das sei ein Scherz. Und ich dann aber meine Tochter zurückgepfiffen habe und gesagt, ey, jetzt halt auch die 2 Meter Abstand, das tut niemandem weh. Und die dann merken, oh, der nimmt das ernst. Und es gibt, glaube ich, dieses ganze Eingependel des Verständnisses, dass wir es mit tatsächlich einem ernstzunehmenden Problem zu tun haben, das da gerade auch noch reinspielt. Ich denke mal, das ist aber in ein paar Monaten durch. Wir werden uns das wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, über ein Jahr oder eineinhalb, bis es eine Impfung gibt, diese großen Körperdistanzen zu wahren. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein ganz seltsames Gefühl. Aber so, also ich bin zum Teil in Lateinamerika aufgewachsen und deswegen kann ich das relativ gut beschreiben. Körperdistanzen sind kulturell hochgradig unterschiedlich. Also in Lateinamerika wird zum Beispiel mit Küsschen gegrüßt, das ist üblich. Und man muss also in das, was man in Deutschland in den Intimbereich nennen würde, eigentlich bei den meisten Leuten rein, selbst wenn man die gar nicht kennt. Und das ist am Anfang seltsam, man gewöhnt sich aber relativ schnell an solche Umstellungen. Und ich gehe davon aus, das wird auch hier eintreten. Aber jetzt ist es gerade die Phase, wo es einfach voll komisch ist.
Und du als Forscher, würdest du sagen, das wird sich dann vielleicht auch über Generationen so verfestigen?
Also ich vermute, wenn jetzt das nicht die letzte Krise dieser Art bleibt, das heißt, wenn solche neuartigen Viren jetzt häufiger auftreten, um uns heimzusuchen, dann wird sich das langfristig verändern. Wenn das jetzt wirklich eine Ausnahmeepisode bleibt, dann glaube ich, entwickelt sich das wieder zurück. So, weil ganz viele von diesen Sachen sind halt dann doch auch, wenn man so will, bedürfnisbasiert. Ne? Also das sich umarmen mit engen Freunden und so weiter, ist ja was, das macht man auch mit großer Freude.
Ne? Jetzt reden wir alle davon, dass wir uns sozial abschotten, damit wir uns nicht anstecken. Was machen wir denn mit den Leuten, wenn sie jetzt alleine zu Hause sind und krank werden? Weil dann ist ja wahrscheinlich der Sozialkontakt deutlich wichtiger noch.
Das ist so eine Frage.
Ja.
Ich habe bei meinem Kollegen von Deutschlandfunk Kultur auch gesehen, der hat ja auf Facebook vorgeschlagen, dass man so eine Gefühlsampel einrichten soll. Grün, mir geht's gut. Gelb ist irgendwie gerade emotional durchwachsen, aber ich komme klar. Rot, ich habe Sorgen. Würde mich tatsächlich drüber freuen, wenn mich jemand anruft. Das wäre vielleicht einfach so, damit eine Kommunikation hergestellt wird, auch eine recht sinnvolle Maßnahme, Janosch, oder?
Ja, ich meine, eine Schwierigkeit, das kennt man auch bei Leuten, die vereinsamt sind, die eine der Schwierigkeiten ist, dass Kontaktaufnahme irgendwann schambelastet ist. Also wenn man das Gefühl hat, ich melde mich aus Not bei anderen, Und es ist natürlich einfacher, wenn das von der anderen Seite früh durchbrochen wird. Also ich glaube, das kann man im Moment alle sagen, alle sollten sich so viel bei allen melden, wie sie können. Schwierig ist das natürlich für Leute, die schon stark isoliert sind. Wir haben ja auch einen Prozentsatz der Bevölkerung, der relativ stark sozial isoliert ist, wo eh nur Residualkontakte da sind. Und für die ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also wenn ich jetzt an ältere Menschen denke, zum Beispiel, die alleinstehend sind, wo der Partner bereits verstorben ist, die keine Kinder haben, die vielleicht in die Nachbarschaft rein so noch Rechtsbeziehungen haben, die vielleicht eher in ihre Kirchengemeinde oder so Beziehungen haben. Da wird es irgendwie schwierig, weil jetzt kann die niemand richtig besuchen, die sitzen zu Hause und es gibt aber auch nicht die Möglichkeit, eigentlich jemanden anzurufen, der dafür prädestiniert wäre. So, und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass man, wenn man in der Nachbarschaft den Verdacht hat, dass da jemand sehr alleine oder sehr zurückgezogen lebt, da schon mal guckt regelmäßig und wenigstens mal klopft oder mal durch das Fenster hört, wie es aussieht.
Also, dein Rat, gut aufeinander Acht geben, aufmerksam sein, auch mal einen Schritt aufeinander zugehen. Das machen wir. Machen Sie das doch auch. Geben Sie gut aufeinander Acht. Und wir beide bedanken jetzt hier uns an der Stelle herzlich beim Soziologen Janosch Schobin. Vielen Dank, Janosch.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch und bleibt gesund.
Ja, gleichfalls. Tom Reidel ist mein Lieblingsgast heute. Freund aus Unizeiten, Politikwissenschaftler. Und wir hörten auch schon, du hast es angedeutet, Familienvater. Du hast zwei Kinder. Und hast noch was, wovon vielleicht manche Menschen mit anstrengenden Jobs und einem vollen Haus ein bisschen träumen. Du hast eine Nanny.
Richtig.
Also du hast ein Nanny. Also wie ist die Übersetzung dann? Tagesvater?
Ich glaube, das ist wie bei Politessen. Da gibt es keine männliche Form. Es bleibt einfach bei Nanny. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich sie Nanny nennen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm jetzt zu nahe trete, wenn ich sage, eigentlich ist es das, was man altberlinerisch eine Perle nennen würde.
Eine Perle?
Na, er passt auf meine Kinder auf, 3 Tage die Woche, 5 Stunden lang. Er macht die Wohnung, er räumt auf, er putzt, er bügelt sogar meine Hemden. Das ist seine Jobbeschreibung. Im Wesentlichen passt er auf die Kinder auf. Das ist das, wofür wir ihn hauptsächlich eingestellt haben.
Und die Menschen auf der Straße würden dann sagen, das ist Herr Meier, das ist eine richtige Perle.
Das ist eine richtige Perle.
Das glänzt bei den Reidels, das darf man doch nicht. So, daher kommt das, ja.
Ja, gut, dass wir im Radio sind, dann könnt ihr nicht zum Gucken vorbeikommen. Aber ja, so ist es.
Aber du hast gesagt, er putzt, er kauft ein, er kümmert sich um deine Kinder. Du bist passionierter Koch. Hast du ihm gesagt, er darf auf gar keinen Fall den Kochlöffel anrühren? Oder?
Das musste ich ihm nicht sagen. Das hat er von vornherein ausgeschlossen. Das macht er nicht. Also er macht den Kindern Mittagessen, wenn sie unbedingt was brauchen. Meistens, meine Tochter ist 9, macht die das jetzt mittlerweile schon. Und er passt nur auf, dass sie sich ans Rezept hält. Aber Kochen, das war das Einzige, was er ausgeschlossen hat.
Und ihr habt da einfach so ganz klar gegrenzt, abgegrenzte Tanzbereiche?
Ja. Also jetzt gerade in der Situation, in der wir sind, ist es halt ein bisschen schwierig, wenn wir im Homeoffice sind und da schon zu viert sind, dass da jetzt noch jemand Fünftes reinkommt. Aber ansonsten hat er eine ganz klare Aufgabe und die macht er unglaublich gut.
Ich glaube, ich fände es auch eine totale Entlastung, wenn ich wüsste, da gibt es jemand, der kann sich um Kind und Haushalt kümmern. Gleichzeitig finde ich es irgendwie von vornherein schon so schwierig, die Vorstellung, jemanden da so intim ranzulassen. Also ich meine, das ist ja wirklich so fast, also wenn er sich jetzt noch in euer Bett dazulegt, dann ist es noch einen Schritt weiter. Aber das ist ja wirklich schon sehr, sehr nah. Wie ging dir das am Anfang?
Also ins Bett würde er sich nicht reinlegen, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Nee, ich kann nicht verstehen, ich hatte ein ähnliches Gefühl, als ich das erstmal gehört habe oder das Angebot bekommen habe, wir könnten ihn als Nanny beschäftigen. Wir hatten vorher, wie viele auch, Babysitter für Engpässe im Beruf, für abends mal ausgehen und so weiter. Und dann haben wir das Angebot von einer Bekannten bekommen, eigentlich ihre Wohnung zu übernehmen und die käme mit dieser Nanny. Und wir haben uns dann gegen die Wohnung entschieden, aber die Nanny quasi rief dann bei uns an und sagte, wir wären so nett gewesen und er würde gerne lieber für uns arbeiten als für die neuen Nachmieter in der anderen Wohnung. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesem ersten Treffen haben sich meine Bedenken alle sofort in Luft aufgelöst, weil er einfach, das habe ich selten bei einer Person erlebt, die Kinder dieser Bekannten liebten ihn, waren sehr herzlich mit ihm, haben sich sehr gefreut, ihn zu sehen und er hat das Ganze zurückgegeben und gleichzeitig aber eine sehr natürliche Autorität gehabt und gleichzeitig vor allem auch immer eine Distanz bewahrt, wo man sagt, das ist der Raum, der ist für die Eltern. Also der hat die Kinder nicht umarmt, er hat keine Zärtlichkeiten ausgetauscht, aber war trotzdem sehr lieb zu denen und sehr zugehend. Und das hat er spielerisch hinbekommen. Gleichzeitig ist er eigentlich ausgebildeter Handwerker und kann super basteln, super spielen und hat eine Ruhe weg, die man sich einfach als Elternteil manchmal wünscht.
Und die Kinder? Ging das schnell, dass die den angenommen haben?
Die Kinder waren sehr, sehr skeptisch, als wir gesagt haben, wir gehen uns jetzt mal eine Wohnung und eine Nanny anschauen.
Ja, und die Nanny ist dieser ältere Herr, der ist Ende 50, Anfang 60, hast du mal erzählt?
Genau.
Ja, dieser ältere Herr ist jetzt euer Nanny.
Genau, und das haben wir denen erzählt und die Reaktion war, nee, wollen wir nicht, wir wollen unsere Babysitter behalten. Und das dauerte ungefähr 15 Minuten, dann haben sie mit dem gesprochen und gespielt und nach einer halben Stunde sagten sie, die Wohnung fänden sie ganz gut, aber die Nanny.
Richtig spitze.
Ja.
Und eine Frage habe ich noch. Wenn ich eine Putzfrau phasenweise in meinem Leben mir geleistet habe, dann hatte ich zwischendurch einfach so ein abstraktes, schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt irgendwo hin und arbeite und kann mir von dieser Arbeit jemanden leisten, der sich um meine persönlichen Belange, aka den Dreck kümmert, der vielleicht dann auch in meiner Wohnung entsteht. Gibt es das bei einer Nanny nicht auch? Das hat ja schon auch irgendwie, das ist ja ein bisschen auch so ein Blick in andere Jahrhunderte.
Ja, also wenn es ein Blick in andere Jahrhunderte ist, also ich habe es aufgebracht mit der Perle, aber ja, also die Überlegung, wir hatten ja vorher auch schon mal eine Putzfrau zusätzlich zu den Babysittern und ja, es ist immer eine komische Herausforderung zu sagen, jemand anders macht deinen Dreck weg und damit muss man irgendwie umgehen. Für ihn ist das ganz normal und er macht seinen Job sehr, sehr gerne und der Schwerpunkt liegt ja auf den Kindern und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl, dass das in Ordnung ist und ja, und an der anderen Seite, wie soll man es anders organisieren?
Er kommt in Zeiten von Corona, zumindest jetzt anfänglich kam er noch auch. Wir werden da gleich nochmal einhaken, aber wir haben hier jemanden, der auf uns wartet. Liebe Plus-Eins-Hörende, lieber Tom, wir haben Besuch bekommen. Wir sind jetzt einer mehr hier in der Runde. Willkommen, Ole.
Hallo.
Ole Siebrecht, du bist uns jetzt Corona-zeitgemäß per Leitung zugeschaltet. So müssen wir auch nicht auf unsere lange Geschichte verzichten, die wir jetzt von dir erzählt bekommen. Lass uns nur mal kurz daran teilhaben, wie es gerade bei dir aussieht. Wo sitzt du? Bist du in deinem Wohnzimmer oder wo finden wir dich?
Genau, ich sitze aufgrund des Coronavirus im Homeoffice bei mir zu Hause im Wohnzimmer und freue mich aber, dass ich von hier aus wenigstens mit euch sprechen kann.
Wir freuen uns auch sehr und du hast es hoffentlich bequem, weil du wirst uns ja jetzt ein Weilchen hier beschäftigen mit deiner langen Geschichte, in die du uns alle mitnimmst. Du wirst uns jetzt von Sarah erzählen, habe ich gehört. Das sind die einzigen Infos, die Tom und ich über die Geschichte, die wir jetzt hören, haben. Sarah hat ein paar sehr außergewöhnliche Eigenschaften oder eine außergewöhnliche Eigenschaft, das weiß ich noch nicht mal ganz genau. Sie ist so gesehen ein bisschen anders als andere Menschen. Vielleicht magst du mir erzählen, wer Sarah ist oder wie du sie kennengelernt hast.
Ich bin im Internet auf sie aufmerksam geworden und ich habe sie in Frankfurt am Main, in ihrer Heimatstadt, getroffen. Und zu Sarah, die ist 25 Jahre alt, die hat Psychologie und Management studiert und arbeitet gerade daran, ihr eigenes Startup zu gründen. Und wenn ich sie so angucke, dann wirkt sie auf mich wie jemand, der Wert auf ihr Äußeres legt. Sie ist geschminkt, trägt ihr langes, helles Haar offen und begrüßt mich total herzlich. Also Sarah wirkt auf mich total freundlich, lebensfroh, neugierig, sympathisch. Ein ganz normaler, junger, aufgeschlossener Mensch. Aber Sarah fällt schon als kleines Kind auf, dass sie irgendwie seltsam ist, also dass sie sich irgendwie seltsam verhält, anders als die Kinder in ihrem Alter. Und sie hat da so ihre Eigenheiten.
Ich weiß noch, dass ich als Kind sehr, sehr viele Gefühle wahrgenommen habe und diese ganzen Farben hatte. Und ich kam als Kind einfach auf die Idee zu sagen, hey, ich möchte diese Gefühle, weil die so schön sind, aufbewahren. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich hatte da eine Vase stehen, die hatte aber auch so ein, wie so ein Deckel. Ne? Das ist kein Topf gewesen, aber es war so eine längliche Vase. Und dann habe ich angefangen, in den Momenten, wo ich glücklich war oder heute einen schönen Tag hatte, vom Kindergarten kam, zu dieser Vase zu rennen und alles reinzupusten. Und ich sah auch die Farben, die ich da reingepustet habe, die hatte ich so vor Augen. Und das waren diese Momente. Dann habe ich das wirklich so wieder geschlossen, die Vase aufbewahrt und in meinen Schrank reingetan. Und dasselbe habe ich aber auch mit negativen Gefühlen gemacht, weil ich dachte, ich könnte die da drin aufbewahren und dann kommen die nicht raus. Und dann an Tagen, wo ich einen ganz normalen Tag hatte und glücklich sein wollte, bin ich zu meinem Schrank, habe die Glücksvase rausgeholt und das eininhaliert, was ich dachte, dort drin aufbewahrt zu haben.
Wow, Sarah übersetzt Gefühle in, was, ich habe das nicht ganz verstanden. Sarah bläst ihre Gefühle in eine Vase hinein. Du musst mir nochmal helfen, Ole.
Genau, also sie hat mir das so erklärt, dass sie als kleines Kind, immer wenn sie sich gut gefühlt hat, dann ist sie zu einer Vase, die in ihrem Schrank stand, gegangen und hat versucht, dieses Gefühl da reinzupusten. Und sie hat mir das erklärt, dass sie das wirklich vor ihren Augen gesehen hat, dass da was in dieser Vase drin ist. Und da hat sie quasi diese positiven Gefühle drin aufbewahrt. Mhm. Und es ist ja erstmal so vielleicht ein bisschen seltsames Verhalten von einem Kind in dem Alter. Und das wirkt jetzt nicht nur auf uns so, sondern manchmal, das hat sie mir erzählt, hat sie auch ihrer Mutter damit so ein bisschen Angst gemacht, weil sie so anders war als die anderen Kinder. Und weil sie manchmal Dinge gesehen hat, die gar nicht da waren, weil sie Sachen gesagt hat, die irgendwie so komisch, seltsam oder auch total abwegig geklungen haben.
Da gibt es bestimmt viele, viele Momente, die ich als Kind gesagt habe, wenn ich gesagt habe, oh mein Gott, das tut so weh, das ist total blau. Und alle würden sich denken, hat sie jetzt einen blauen Fleck? Und dabei war es nicht der blaue Fleck, sondern der Schmerz, den ich als blau beschrieben habe, dass ich diese Farben vor meinen Augen die ganze Zeit sehe.
Zara nimmt Sachen ganz anders wahr. Also sie kurze Zeit später, Zara geht mittlerweile in die Schule, da wird auch immer deutlicher, dass sie sich irgendwie von den anderen Kindern so ein bisschen unterscheidet und anders ist. Und das stellt sich zum Beispiel raus, sie weigert sich zu akzeptieren, dass das Matheheft in der Schule rot und das Deutschheft blau sein soll. Also das kennt man ja vielleicht selber noch aus der Schulzeit. Ja. Die Lehrer schreiben einem da irgendwie die Farben vor, die Ordner haben sollen.
Geografie grün,
ja,
Entschuldigung.
Geografie war bei mir, glaube ich, gelb.
Das war Bio.
Ich hatte nie Geografie.
So, Schluss jetzt. Ja. Ole, dein Wort.
Ja, also Zara erklärt mir, dass das Deutsch für sie ganz eindeutig rot und Mathe ganz eindeutig blau ist und auf gar keinen Fall umgekehrt. Und deshalb hat sie halt wirklich regelmäßig das falsche Heft in den Unterricht mitgebracht und da auch gegen die Lehrer rebelliert. Also die wollte das nicht akzeptieren, dass Mathe eben rot und Deutsch blau sein soll. Und dafür gibt es dann auch so den einen oder anderen Brief zu ihren Eltern nach Hause, die sich halt wundern, warum ihre Tochter wegen einer Farbe so einen Aufstand macht. Ja, und das ist auch nicht das erste Mal.
Das hat mich so genervt, wenn wir irgendwas ausmalen sollten, nach Bildern, nach Farben malen oder sowas, ne? Boah, das hat gar nicht gepasst mit dem, was ich in meinem Kopf hatte. Oder wenn die im Kunstunterricht teilweise mich kritisiert hat dafür, dass ich komplett unrealistisch den Elefanten jetzt beispielsweise grün male, ja? Und das war für mich so ein Konflikt mit mir selbst. Das hat für mich nicht so gepasst. Ich wusste ja, dass ein Elefant grau ist. Ich habe es ja akzeptiert für mich, ne? Ich habe ja akzeptiert, dass dieser Elefant grau ist. Aber lass mich doch meinen Elefanten in grün anmalen, wenn ich ihn doch in grün sehe.
Wie wir jetzt gerade auch gehört haben, das ist so eine Art innerer Konflikt in Zara. Und was für eine Bedeutung dieser innere Konflikt oder diese inneren Konflikte für Zara haben, das verstehen die Erwachsenen und die anderen Kinder um sie herum, aber nicht so richtig. Und warum sie von irgendwelchen Farben spricht, die sonst niemand sehen kann, und warum sie Stimmung in Vasen pustet und warum Elefanten für die junge Schülerin grün und nicht grau sind, das versteht auch niemand so richtig. Also 6 Jahre lang ist sie so ein bisschen unverstanden und versteht sich auch selbst nicht. Beziehungsweise sie versteht nicht ganz, dass die anderen sie nicht verstehen. Also es ist kompliziert. Und das ist für sie als Kind alles überhaupt nicht so einfach. Bis eine Lehrerin dann per Zufall rausfindet, was eigentlich los ist.
Ja, so wie es das Schicksal wollte, kam tatsächlich, als ich 12 war, die Synästhesie in mein Leben als Begriff. Insofern, dass ich wirklich im Religionsunterricht saß und die Lehrerin die Frage gestellt hat, welches Symbol die Taube hat. Und ich habe die Frage auch falsch verstanden und habe mich gemeldet und gemeint, ja, die Taube ist rot. Und die Klasse fing an zu lachen, weil die Taube offensichtlich weiß auf diesem Bild war. Und dann meinte ich so, ja, ich sehe ja, dass sie weiß ist, aber sie ist ja rot im Kopf, also ist ja rot. Das war für mich so selbstverständlich. Ja, und die Lehrerin selbst war Synästhetiker und konnte anhand meiner Antwort erkennen, aha, das könnte jetzt eine synästhetische Antwort sein, ist mit mir rausgegangen und hat dann mir Fragen gestellt, ob Zahlen Charaktereigenschaften haben, ob Buchstaben Farben haben, wie ich die Woche sehe, wie ich das Kalenderjahr sehe. Und das hat alles gepackt und hat zu meinen Eltern kontaktiert und gesagt, ja, ihre Tochter ist betroffen von Synästhesie.
Und weißt du noch, was das ungefähr für Fragen waren, die sie dir dann draußen vor der Klasse gestellt hat?
Ich kann mich erinnern, dass sie mich gefragt hat, ob Zahlen Charaktereigenschaften für mich haben. Und das absolut, also bis heute noch. Zahlen sind für mich menschliche Charaktere. Und dann hat sie mich gefragt, ob die Buchstaben Alphabetfarben haben. Genau, das ist sowieso auch selbstverständlich für mich. Alles hat eine Farbe im Alphabet. Sie hat mich nach den Wochentagen gefragt, ob ich sie vor meinen Augen sehen kann, wo sie stehen. Und auch nach dem Kalenderjahr, die Monate im Jahr. Und dann war für sie ganz klar, dass ich Synästhesie habe.
Zaras Anderssein oder diese andere Form der Wahrnehmung, die hat jetzt endlich einen Namen. Und zwar Synästhesie. Und damit gehört sie zu einer sehr, sehr kleinen Gruppe von Menschen, weil nur etwa 4% der Weltbevölkerung sind Synästhetikerinnen und Synästhetiker. Also es ist keine Krankheit, es ist keine Diagnose, sondern eher so eine Art, ja, Phänomen. Und das ist Zara auch wichtig zu betonen.
Die Synästhesie ist leider viel zu komplex, um sie in einfachen Worten zu beschreiben. Aber wenn ich das versuchen würde, würde ich sagen, dass es ein neurologisches Phänomen ist, bei dem die einzelnen Sinne, die wir Menschen haben, miteinander verschmolzen sind und nur im Zusammenspiel funktionieren und nicht einzeln abgerufen werden können.
Das heißt, ich höre ein Geräusch, kann das aber vielleicht auch riechen oder schmecken? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das hast du dir eigentlich richtig gut schon vorgestellt. Für einen Synästhetiker ist es absolut normal, ein Geräusch zu hören und dabei im Mund einen Geschmack beispielsweise zu haben oder etwas dabei zu riechen, obwohl dieser Geruch wirklich physisch nicht existiert gerade und du auch in deinem Mund gerade nichts hast, wonach du eigentlich das schmecken könntest.
Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Auto am Café vorbeifahren würde und hupen würde, dann würde das bei dir, du würdest nicht nur ein Hupen hören, sondern was würde das bei dir vielleicht noch auslösen?
Bei mir ist die Farbsynästhesie stark ausgeprägt. Das heißt, dass bei einem Hupen bei mir direkt vor Augen eine Farbe aufgeführt wird, für die ich weder was kann, noch bestimmen kann, welche Farbe es ist. Es passiert unbewusst und genau, und diese Farbe ist das Geräusch, das ich höre.
Aber also jetzt mal ganz flapsig gesagt, dann sind die ja immer in der Disco, Menschen mit Farbsynästhesie, wenn die jedes Geräusch gleich den nächsten Sinneseinfluss in Form von Farben denen beschert. Was ich damit sagen will, ist das nicht eine totale Reizüberflutung? Was hast du da erfahren, Ole?
Jein. Also ich hab Zara auch diese Frage gestellt, weil so als außenstehende Person, die das nicht nachempfinden kann, diese Wahrnehmung, hört sich das erstmal total überfordernd an, aber sie hat mir dann gesagt, dass sie es gar nicht anders kennt. Also für sie ist es schon immer so und deshalb ist sie auch quasi schon immer dran gewöhnt. Also das ist für sie nichts, sag ich mal, Besonderes.
Und weiß man, wie sie das sieht? Heißt dann alles blau oder ist der Hintergrund blau oder ist es wie durch eine blaue Scheibe schauen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch schwierig, sich das vorzustellen, wenn man das nicht selber hat. Sie hat es erklärt, dass sie die Farbe vor Augen sieht. Aber natürlich auch das, die Sache an sich, also es ist halt, ich stelle es mir persönlich vor wie so eine Art, ja, Filter vor Augen in dem Moment, der da hervorgerufen wird. Aber so ganz nachvollziehen kann ich das auch nicht. Also ich finde es total spannend und faszinierend. Aber
das klingt wirklich spannend und faszinierend. Und sie sagte, bei ihr ist die Farbsynästhesie total ausgeprägt. Heißt das denn, es gibt unterschiedliche Arten?
Genau, es gibt 80 verschiedene Formen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Es wird gerade viel in der Richtung geforscht und die Formen sind halt bei den Synästhetikerinnen und Synästhetikern ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also einige haben diese Farbsynästhesie, die Zara hat, sehr stark, andere sehr schwach, andere nehmen tatsächlich Geschmäcker wahr, wenn sie einen Ton hören. Also es ist ganz unterschiedlich und bei Zara sind einige Formen ganz besonders ausgeprägt.
Ich habe die stark ausgeprägte Farbsynästhesie. Das ist das, dass ich mit allem wirklich Farben sehe. Ich habe Zeitraumsynästhesie, das heißt, ich sehe Zeitangaben wirklich im Raum verteilt. Ich kann sie vor meinen Augen in dem Raum, in dem ich mich befinde, sehen. Dann habe ich Colored Hearing, das heißt, dass ich wirklich das, was ich höre, in Farben sehen kann. Graphemsynästhesie gibt es. Es gibt eigentlich viele, viele Formen. Was ich weniger habe, ist unbedingt die Geschmackssynästhesie, dass sich teilweise ein Geschmack im Mund bildet, wenn ich etwas zum Beispiel sehe oder höre. Das ist bei mir nicht so stark geprägt. Dafür aber andersrum, wenn ich tatsächlich einen echten Geschmack im Mund habe, ich wiederum Dinge sehe oder fühlen kann.
Zeitraumsynästhesie, das war das, dass die Lehrerin sie gefragt hatte, sind die Wochentage in deiner bildlichen Vorstellung angeordnet? Nicht wahr?
Genau, genau. Das ist total spannend, das hat sie mir auch erzählt. Sie sieht quasi das Kalenderjahr vor sich, im Raum angeordnet. Und das ist ganz spannend, weil es gibt so ein paar Monate im Jahr, die sind so weit von ihr entfernt, dass sie die gar nicht richtig abrufen kann. Das heißt, in diesen 3 Monaten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube, es war Juli bis August, September, irgendwie so, da vergisst sie total oft Termine und muss einen Kalender führen. Und ansonsten hat sie alles immer total parat, sieht vor Augen, okay, Januar, da sind die und die Termine. Das ist vor ihrem inneren Auge sozusagen angeordnet. Nur in diesen 3 Monaten, da klappt das nicht ganz so gut. Aber zurück zu Zara und ihrer Geschichte. Und zwar, sie weiß ja jetzt endlich, dass ihre Wahrnehmung anders ist und auch einen Namen hat. Also sie lernt jetzt mit dieser Wahrnehmung umzugehen. Nachdem ihre Lehrerin ihr gesagt hat, du hast Synästhesie, spricht die auch mit ihren Eltern und gemeinsam sucht die Familie einen Arzt und erklärt ihr auch darüber auf, dass Synästhesie nichts Schlimmes ist. Und Zara mit 12 Jahren, die war damals ganz wissbegierig, hat sie mir erzählt, und die beschäftigt sich dann auch sehr intensiv mit dem Thema. Also sie liest viel, sie recherchiert, sie lernt über die Synästhesie und beginnt so auch, sich selber ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch, warum man bestimmte Dinge so und so in der Vergangenheit gemacht hat oder warum es so schwierig war zu akzeptieren, dass Mathe die Farbe hat und dass Deutsch die Farbe hat. Aber ansonsten ist es gar kein großes Thema mehr in der Familie. Also für ihre Eltern herrscht nun irgendwie Klarheit und es wird gar nicht mehr groß darüber gesprochen. Und Zara erklärt mir auch, dass ihr enges Umfeld, das weiß damals schon Bescheid, denen sagt sie, was Sache ist, aber sie hängt es damals gar nicht so an die große Glocke. Und das hat auch einen Grund, weil die Reaktionen auf ihre Synästhesie, die sind nicht ausschließlich interessiert oder verständnisvoll.
Dann gibt es natürlich diejenigen, die das wirklich belustigen oder sagen, oh mein Gott, bist du auf LSD, weil du Farben siehst, und dann stellen sich das total wie so ein Rausch-Drogengift vor, keine Ahnung. Und damit hat es nichts zu tun, dann hat man auch keine Lust und dann fangen sie an zu lachen oder stellen ständig Fragen, was siehst du jetzt für eine Farbe, was bin ich für eine Farbe, was wirklich auf... Und da hat man keine Lust, das jedem zu beantworten und zu sagen.
Weil es für dich einfach so die Normalität ist und du keinen Bock hast, deine Normalität, deine Realität immer zu erklären?
Wahrnehmung ist etwas sehr Intimes. Und auch wenn viele Menschen sich darüber nicht bewusst sind, ist es gerade für mich als Synästhetiker sehr bewusst geworden, wie intim deine Wahrnehmung ist. Deswegen habe ich auch ganz konkret und konsequent aufgehört, Menschen zu beantworten, welche Farbe sie für mich haben, weil es ist meine Intimität, das ist meine Wahrnehmung, das ist das, was ich spüre, fühle und sehe. Und das muss ich nicht mit jedem Menschen da draußen teilen.
Ja, und deshalb behält Zara das Thema Synästhesie auch oft für sich, obwohl es in ihrem Alltag, in ihrem Leben eine wichtige und große Rolle spielt. Mhm. Und es gibt dann auch immer wieder Situationen in ihrem Leben, in denen sie bestimmte Dinge aufgrund ihrer Synästhesie tut. So wechselt Zara zum Beispiel ihren Mobilfunkanbieter, weil wenn man einen Vertrag abschließt, dann ist ja die Vorwahl, so die Zahlenkombination am Anfang, die ist ja immer vorgegeben. Also 01 irgendwas ist ja von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Und das hat ja manchmal nicht gepasst. Also manchmal hat ihr die Zahlenkombination von der Vorwahl nicht gepasst. Ja, und dann war die Konsequenz, den Mobilfunkanbieter zu wechseln. Und es liegt nämlich daran, dass ein Teil von Zaras Synästhesie ist, dass Zahlen für sie nicht einfach nur Zahlen sind.
Das ist eigentlich bei fast jedem Synästhetiker so, dass er Charaktereigenschaften Zahlen zuordnet. Sie werden humanisiert sozusagen, also wirklich wie Menschen stehen sie da, das habe ich auch öfters immer wiederholt mit den Zahlen, wie wenn die 100 weich ist, die 1 so eine positive Führungsposition hat, die 2 schon unterdrückt ist, die 4 hinterhältig, 9 superlistig, negative Zahl, 5 eine sehr starke Persönlichkeit hat, und das sind so all diese Eigenschaften, die hast du mit Zahlen, die sind wirklich für mich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man Zahlen neutral betrachten kann. Es ist für mich, ich habe das so oft schon mir überlegt, wie kann eine Zahl, die man auf dem Blatt Papier liest, nur eine Figur oder Form sein, also so wie man sie halt schreibt, und einfach nur eine Zahl sein mit ihrer Funktion. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist für mich, ja, wie ein Mensch so, aber ja.
Wow. Das ist ja...
Ja, ich fand's in dem Moment total spannend, Zara dabei zu beobachten, wie sie sich da so ein bisschen reingesteigert hat, weil man hat wirklich gemerkt, jede Zahl, die ihr irgendwie in den Kopf kam, war sofort mit irgendwas verbunden, mit irgendeinem Charakter. Es war total faszinierend, wie das da wirklich aus der Pistole geschossen kam bei ihr. Zahlen haben für Zara Charaktereigenschaften, aber nicht nur Zahlen nimmt Zara an, das war auch Menschen. Weil wenn sie einen Menschen trifft, wenn sie jemanden zum ersten Mal trifft, dann hinterlässt der bei ihr sofort eine Farbe, eine Sinneswahrnehmung, die dann unveränderbar mit einem positiven oder einem negativen Gefühl verbunden ist. Und das kann auch manchmal ganz hilfreich sein, wie sie mir erzählt. Und zwar, es gab ein WG-Casting. Zara hat damals eine Mitbewohnerin für ihre WG in Frankfurt gesucht und die ganze Wohnung ist voller Menschen, die unbedingt einziehen wollen. Und Zara zieht sich eine ganz bestimmte Person raus aus der Gruppe und nimmt die zur Seite, die Victoria, geht mit ihr in die Küche und fragt dort direkt und ohne Umschweife, ob sie nicht den Mietvertrag unterschreiben möchte. Und in dem Moment, in dem Zara Victoria nämlich zum ersten Mal gesehen hat, da weiß sie, dass die Farbe so positiv ist, der Eindruck ist so gut, die weiß in dem Moment, das passt. Und ihr Gefühl hat sie da tatsächlich auch nicht enttäuscht, weil die beiden haben knapp 4 Jahre zusammengelebt und sind auch heute noch total eng befreundet. Das ist auch nicht das erste oder einzige Mal, dass Zara Menschen bewusst als Freunde oder Freundinnen auswählt.
Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hat an der Kasse gearbeitet, ich kannte sie nicht. Dann hat sie mich abkassiert und ihre Ausstrahlung war so positiv. Sie hat mir dann den Kassenbon gegeben. Ich habe mich umgedreht, habe nach dem Stift gefragt, habe auf diesen Kassenbon meine Nummer aufgeschrieben und meinte so, hey, schreib mir mal. Und dann hat sie mich so blöd angeschaut und dachte, ich wäre jetzt vielleicht lesbisch oder interessiert an ihr, ne? Und ich so, nein, ich bin auch nicht lesbisch, aber melde dich mal, wir können ja mal was unternehmen oder so. Total verrückt, aber sie hat sich gemeldet und wir sind bis heute beste Freunde und wir haben uns auch getroffen, es war alles so gechillt und cool, weil ich wusste, diese Mensch will ich an meiner Seite haben. Sie soll in meinem Leben Teil meines Lebens sein, weil sie ist das, was ich an meiner Seite haben möchte.
Das klingt ja jetzt schon langsam nach Superheldenkräften.
Ja, ein bisschen, oder? Und bisher, das sagt sie zumindest, hat dieses Gefühl sie da auch noch nie im Stich gelassen. Also sie liegt immer irgendwie richtig, was andere Menschen angeht. Das sagt sie zumindest. Und das ist aber nicht immer nur positiv. Also wenn Zara zum Beispiel mit mehreren Menschen an einem Tisch sitzt, dann kann das, und das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, dann kann das zu einer Art Überforderung führen.
Ja, es wird manchmal für mich so zu viel. Ich sag immer, man erstickt in seinen Wahrnehmungen. Und das ist insofern zu verstehen, dass so viele Eindrücke auf mich wirken und ich teilweise mit diesen ganzen Gefühlen ständig beschäftigt bin, sie mir währenddessen, ich zuhöre und mitmache und rede, noch parallel zu verarbeiten, um darauf klarzukommen und eine Antwort zu finden, warum ich das jetzt gerade fühle. Und manchmal denke ich mir, darauf habe ich gar keine Lust und es ist negativ, Punkt, und ich weiß nicht warum und diesen Menschen will ich nicht in meiner Nähe haben. Weil wenn er in meiner Nähe ist, löst er ja, auch wenn er das nicht will, aktiv Dinge in mir aus, die nicht zu stoppen sind.
Und du kannst es auch nicht ausblenden, diese negativen Vibes von der Person dann?
Nee, es war unmöglich, kann ich nicht.
Aber ist es denn immer auch realitätsgekoppelt? Also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendein Charakter eine negative Schwingung auslöst, stellt sie sich in ihrem Leben dann meistens auch heraus, dass das eigentlich auch ein schlimmer Finger oder, keine Ahnung, jemand ist, der, den man nicht so zu mögen hat?
Ja, also ich würde mich ja auch fragen, ändert sich die Farbe bei jemandem vielleicht irgendwann oder
ist das festgelegt? Genau.
Also so wie ich sie verstanden habe, ist es tatsächlich festgelegt und das kann dann natürlich auch manchmal ein Problem sein, wenn zum Beispiel Freundinnen oder Freunde weitere Leute mit in den Kreis reinbringen und man von vornherein irgendwie einen negativen Eindruck von der Person hat, obwohl die Person einem ja vielleicht gar nichts getan hat und man auch gar nicht viel mit der zu tun hat.
Kannst du bitte Rudolf wegschicken, der ist so ocker.
Ja, also so kann man sich das vielleicht vorstellen. Auch wenn Zara das natürlich ein bisschen anders kommuniziert.
Sicher, ja.
Nach unserem Interview im Café, dann bin ich mit Zara noch ein bisschen durch Frankfurt gelaufen, weil mich das natürlich auch interessiert hat, wie sie das so alles wahrnimmt, so die Umwelt, wenn auf einmal ganz viele Stimmen zu hören sind und sowas. Und da habe ich gemerkt, dass sie sich schon echt anstrengen muss, um bestimmte Eindrücke auszublenden und gar nicht an sich heranzulassen. Das ist auch so ein bisschen das, was ihr jetzt angesprochen habt. Wir sind da über so eine Art Rummel-Jahrmarkt, ich weiß auch nicht genau, was das war, gelaufen.
Mich würde mal interessieren, wir sind jetzt hier, wo sind wir jetzt hier in Frankfurt?
Direkt an der Zahl.
Okay, ist so eine Shoppingmeile, ne?
Ja.
Ich meine, hier ist es jetzt laut, hier läuft irgendwie Musik, hier stehen so Jahrmärkte, es riecht nach komischem Essen. Was nimmst du dazu wahr?
Also das ist für mich jetzt so standardmäßig, dass ich mich zum Beispiel gar nicht dem Ganzen hier so widme, sondern wirklich einfach nur Aber klar, wenn ich denen mehr Aufmerksamkeit schenken würde, würde einfach alles wieder bei mir einen Eindruck hinterlassen. So wie diese Musik.
Okay, wow. Was ist denn hier? Ist irgendein Volksfest?
Gar keine Ahnung.
Aber jetzt so doof gefragt, so Musik würde in dir schon, also löst in dir eine Farbe aus, wenn du das jetzt hörst und dich darauf einlässt, oder?
Ja. Ja, zum Beispiel jetzt, was wir eben, wo wir durchgegangen sind, hatte wirklich zum Beispiel sowas grau-schwarzes und dann kam so neongelb, na, auch so neongrün so dazwischen.
Ja, willkommen bei Deutschland von Kultur.
Ja, es war eine ziemlich bizarre Situation, aber man hat wirklich gemerkt, dass sie das ein bisschen ausblenden musste, um das nicht zu nah an sich heranzulassen. Und wir laufen dann noch eine Weile weiter und auf einmal, da spricht sie ein Mädchen an und fragt zaghaft, ob sie nicht diese Zara sei und ob sie vielleicht ein Selfie mit ihr machen könne. Ich war kurz irritiert, aber Zara hat sich total gefreut, dass sie angesprochen wurde und machte auch total bereitwillig mit, weil Zara, die ist nebenbei auch Influencerin und auf Social Media sehr aktiv, vor allem auf Instagram. Auf Instagram folgen ihr, ich glaube, 56.000 Menschen und liken und kommentieren da ihre Posts. Und wenn man sich ihren Account jetzt mal so anguckt, rein oberflächlich, dann sind es so die typischen Influencer, Influencerin-Fotos, die wir so kennen. Also happy, shiny people, immer im Lächeln, durchgestylt, Outfit im Fokus, genau. Ich folge ihr da aber schon eine ganze Weile und neben diesen Standard-Fotos macht Zara auch viele Instagram-Stories, wo sie auch gesellschaftliche Themen anspricht. Also wo sie zum Beispiel Alltagsrassismus thematisiert. Und dann Ende letzten Jahres beschließt Zara auch über Synästhesie zu sprechen und sich quasi als Synästhetikerin zu outen und ihre Community so über diese besondere Wahrnehmungsform, die sie hat, aufzuklären und zu informieren.
Es kam der Tag, an dem ich gesagt habe, hey, ich habe Synästhesie, das ist der größte Teil von mir. Wahrnehmung ist einfach so die Hälfte der Miete so gefühlt, was dich als Person ausmacht. Kam dann auf die Idee zu sagen, warum eigentlich verschweigen und man findet so wenig über Synästhesie gefühlt von Menschen tatsächlich. Dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich jetzt damit an die Öffentlichkeit und kläre mal die Leute auf, dass es uns Menschen gibt.
Hallo meine Lieben, ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, denn dieses Video ist etwas ganz Besonderes und sehr, sehr, sehr Persönliches für mich. Es geht um ein Thema, das ich noch nie in der Öffentlichkeit angesprochen habe, noch nie darüber generell geredet habe und selbst Menschen, mit denen ich befreundet bin, wissen nicht, dass ich das habe. Ich will es nicht gar nicht in die Länge ziehen, die Spannung ist schon da, aber es geht darum, dass ich Synästhesie habe.
Genau, wir haben jetzt gerade Ausschnitte aus diesem Instagram-TV-Video, was Zara veröffentlicht hat, gehört. Und sie hat mir erzählt, dass sie mit dem Video vor allem andere Menschen wachrütteln will. Und auch Synästhetiker und Synästhetikerinnen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind, darauf aufmerksam machen möchte, dass ihre Wahrnehmung einen Namen hat. Und sie hat da zwar ihre treuen Followerinnen und Follower und die lassen auch viel positives Feedback unter dem Video, aber es kommen auch ein paar negative Stimmen und ziemlich fiese Kommentare.
Unter dem Video haben mir Leute vorgeworfen, ich würde lügen, ich würde mir das ausdenken oder dass ich teilweise wirklich nach Aufmerksamkeit suche, dass ich eine Doppelpersönlichkeit hätte und ich habe so viel gelesen.
Ja, sie hat viel gelesen und ich habe auch gelesen und habe mal einen Kommentar mitgebracht, den ich irgendwie besonders heftig fand. Zum Beispiel eine Instagram-Nutzerin schreibt, du Kranke, du hast was anderes, eine Persönlichkeitsstörung, mehr nicht. Denkst dir Krankheiten aus, die du nicht hast, lass dich mal behandeln, du gibst vor, eine Person zu sein, die du nicht bist.
Ui, es ist ja unterste Schublade. Also ich meine, es ist ja auch in so vielen Belangen falsch. Da ist es ja eigentlich nur Rumgepöbelei, wie man es so von Social-Media-Kanälen kennt, leider. Aber was macht das mit ihr, dass da sowas zurückkommt?
Zara lässt es gar nicht so an sich ran. Also sie wirkt auch auf mich wie jemand, der irgendwie eine dicke Haut hat und das Negative gut von sich abblitzen lassen kann. Und sie selber hat auch ihrer Aussage nach nicht mit solchen Reaktionen gerechnet.
Für mich war das so undenkbar, also ich habe nicht mal an die Option gedacht, dass man jetzt mir unterstellt, ich würde lügen. Also das war gar nicht so dass ich damit überhaupt gerechnet habe. Ich dachte ja, die Reaktionen könnten sich auf mein Aussehen wieder mal beziehen und so typische Sachen, ne? Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich unglaubwürdig rüberkomme. Mich hat an den ganzen Hater-Kommentaren oder blöden Äußerungen zu der Synästhesie, ja, so von wegen, die Menschen sind verrückt oder sie sind auf LSD und, hat mich nicht gestört bezogen auf mich, weil ich dachte, ich wurde jetzt gerade beleidigt. Ich hatte Angst um diejenigen, die sich als Synästhetiker nicht geoutet haben und die natürlich diese Videos anschauen und die Kommentare lesen, sie beängstigt werden, damit selbst öffentlich zu gehen oder Leute über sich aufzuklären, weil sie die Reaktion der Menschen auf mich gesehen haben. Und das hat mich tatsächlich wütend gemacht, zu sagen, hier sind so viele Synästhetiker teilweise unter uns, die natürlich dieses Video von mir anschauen werden und Fragen stellen werden oder die Kommentare durchlesen werden. Und ihr lacht über diesen Menschen, in dem Falle gerade über mich zwar, aber ich komme damit ja klar. Aber was denken sich denn die Synästhetiker?
Ja, und einige Kommentatoren haben es da auch echt auf die Spitze getrieben. Und also Zara hat mir berichtet, dass ihre alte Adresse, wo sie dann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gewohnt hat, und auch ihre alte Handynummer veröffentlicht wurden. Also echt heftige Sachen als Reaktion auf dieses Video. Aber, und das muss man auch sagen, es kommen auch eine ganze Menge nette und positive Kommentare.
Oh mein Gott, wie viele haben sich bei mir gemeldet. Es ist unfassbar. Ich habe Menschen an mir ihre Geschichten erzählt. Ich hatte Mütter, die gesagt haben, oh Gott, dank dir verstehe ich meinen Sohn, der gerade mal 6 Jahre alt ist. Und er hat so oft mit Farben gesprochen und ich habe nie eine Erklärung dafür gehabt. Oh Gott, es haben sich so viele Menschen gemeldet. Und wie gesagt, das Positive überwiegt so viel mehr, dass man sich dann freut.
Ja, also sie hat sich da nicht unterkriegen lassen und spricht seitdem auch, wie jetzt auch in dem Interview mit mir, offen über ihre Synästhesie und klärt darüber auf. Also sie hat es irgendwie geschafft, diese ganzen negativen Sachen auszublenden. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich inspirierend und mutig, dass sie nichts auf den ganzen Hate, der ihr da begegnet, gibt und trotzdem aufklären möchte und so locker damit umgeht.
Sie hat ja vorhin gesagt, sie ist es irgendwie leid und sie möchte nicht mehr unbedingt jede Frage zu ihrer Wahrnehmung beantworten. Aber mal ganz ehrlich, Ola, hast du sie nicht gefragt, welche Farbe deine Stimme hat zum Beispiel?
Ganz ehrlich, nee.
Was?
Habe ich mich da nicht mehr getraut. Weil, also, das hat sie sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie keine Lust hat, diese Frage immer wieder zu beantworten. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist ihre Wahrnehmung. Sie hat das ja auch sehr, sie hat mir das, finde ich, sehr verständlich erklärt, dass diese Wahrnehmung halt was sehr Intimes ist und was weiß ich, was ich für sie für eine Farbe gewesen wäre und was ich dann wieder damit verbunden hätte. Und dann dachte ich so, nee, dann ist es okay. Dann möchte ich das jetzt auch gar nicht wissen.
Sind denn Synästhetiker in irgendeiner Form vernetzt? Weil ich glaube, mein Anliegen wäre, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Wahrnehmung, die die meisten Menschen nicht teilen, dann wäre mein Anliegen, eine Brücke herzustellen zu anderen Leuten, denen es genauso geht.
Ja, also es gibt da in Deutschland einige Anlaufstellen. Es gibt da eine Gesellschaft für Synästhesie, bei der man sich, wenn man da Fragen hat oder vielleicht auch selbst betroffen ist, melden kann. Zara hat mir erzählt, dass sie noch mit gar nicht so vielen Menschen tatsächlich gesprochen hat, die selber Synästhetiker, Synästhetikerinnen sind. Aber wenn sie dann mal mit so jemandem im Austausch war, fand sie das immer sehr, ja, sehr inspirierend und halt auch befreiend. Weil es ist ja irgendwie immer so, wenn man auf Menschen trifft, die gleiche Leidenschaft teilen oder sich für die gleichen Dinge interessieren oder die gleiche Expertise hat, stellt man immer mehr irgendwie Gemeinsamkeiten fest und sowas. Und ich glaube, gerade bei sowas wie Synästhesie, was wirklich nur sehr wenig Menschen betrifft, ist es manchmal schon ganz nett, wenn man dann auch mal mit Menschen in Austausch treten kann, die wissen, wovon man redet, wenn man sagt, der Elefant ist grün oder Deutsch hat auf jeden Fall diese Farbe. Und klar, da gibt's einige Anlaufstellen. Und Sarah hat auch gesagt, dass sich nach dem Video ein paar Leute bei ihr gemeldet haben, die ähnlich wahrnehmen wie sie. Und es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass sie so die Leute zusammengebracht hat. Und auch, ich finde, auch so ein bisschen zeigt, dass so dieses Anderssein A, einen Namen hat und B, auf gar keinen Fall was Schlimmes ist, sondern, also ich würde das total gerne können, dass ich Menschen zum ersten Mal sehe und irgendwie einen Eindruck von denen habe und dieser Eindruck auch noch richtig ist. Also dann würde einem, glaube ich, hier und da eine Menge Leid erspart werden.
Also ich hätte vor allem gerne dieses Terminkalender-Applet, das sie da hat.
Sagt der Herr aus dem Ministerium. Die innere Terminkalender-App. Aber vielleicht führt ja deine lange Geschichte, Ole, dazu, dass sich auch noch mehr Menschen bei ihr melden und sie nicht dafür beschimpfen, wie sie aussieht, sondern sich mit der Sache an sich identifizieren. Magst du uns noch gerade sagen, wie sie denn auf Instagram heißt?
Ja, klar. Da heißt sie Zara mit Z Secret, wie das Geheimnis. Also Zara_Secret.
Vielen Dank. Ole Siebrecht war das hier mit der langen Geschichte bei Plus1. Vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön und auf Wiederhören.
Tom Reidel ist immer noch so Gast hier bei Plus1. Wenn diese Zeit hier gerade in den letzten Wochen und Tagen eine Farbe hätte für dich, Tom, welche wäre das dann?
Oh.
Frage ich aus aktuellem Anlass.
Ich glaube, das wäre dann die Variante, hier verschwimmen Farben ineinander und...
Schon auch viel Grau, oder?
Ja, Grau.
Du hast allen von uns was voraus. Du warst also schon 10 Tage im Homeoffice, weil dein Arbeitgeber, das Bundesumweltministerium, wo du als Referent für internationale Klimapolitik arbeitest, sehr vorsichtig war. Es gab in der Schule deiner Tochter einen Corona-Fall und das war gar kein direkter Kontakt und so, aber trotzdem hat man gesagt, Tom, wäre doch nett, wenn du von zu Hause arbeitest. Wie ist es denn eigentlich? Es kommt ja auf viele auch erst zu, so viele Tage hintereinander auf einmal wieder zu Hause zu sitzen.
Naja, also die erste Idee ist super. Ich kann eine Stunde länger schlafen und mich im Schlafanzug an den Rechner setzen. Merkt keiner. Aber ich bin ja nicht alleine zu Hause. Meine Kinder sind auch noch da gewesen, weil ich natürlich auch meinen Sohn nicht in die Kita schicken kann, wenn meine Tochter zu Hause sein soll. Mhm. Und es ist schon anders. Es ist halt einfach sehr viel eingeschränkt. Man hat sehr viel weniger Zeit, als man dachte, und auch weniger Zeit für die Arbeit, als man dachte. Und wir haben einfach, glaube ich, noch nie die Situation gehabt, wirklich jetzt mal eine ganze Arbeitswoche lang 24 Stunden am Stück in der Wohnung zu Hause zu sein. Das ist klar, wir waren mal auf dem Spielplatz oder mal einkaufen, aber...
Deine Frau war auch da?
Meine Frau war weitenteils auch da, weil bei denen das Büro auch geschlossen hat, jetzt schon präventiv, nicht wegen Corona-Fällen. Und alleine 2 Arbeitsräume in der Wohnung zu finden und die Kinder noch zu bespaßen, ohne sie irgendwie den ganzen Tag vors iPad zu setzen und ihnen Kika oder Deutschland Radio Kultur anzumachen.
Ich nehme an Letzteres vor allem.
Aber, vor allem, ja.
Aber die sogenannten Kleinen, die haben ja jetzt auch einen Fahrplan. Also die haben jetzt nicht 5 Wochen frei oder wie viele Wochen auch immer, sondern die sind ja zum Teil auch von der Schule angehalten, einfach auch was zu machen, frage ich dich als Menschen mit älteren Kindern.
Ja, das ist sehr, sehr schön, dass die Schulen einen dazu anhalten. Schade, dass es den Lehrplan und die virtuelle Lehrkraft dann noch nicht dafür gibt, sondern sie haben ihre Lehrpläne bekommen, sie haben ihre Hausaufgaben zu machen. In der Schule sind sie zusätzlich nochmal 4 Stunden jeden Tag. Und ich weiß nicht, wie das bei den anderen Eltern zu Hause ist. Meine Tochter lernt sehr gerne, aber nur, wenn sie muss. Und sie dann anhalten und mir gleichzeitig zu überlegen, was könnte sie tun und gleichzeitig meinen Job zu machen. Das ist eine Herausforderung. Also dann lieber ins Office fahren.
Ich dachte, bei mir ist es irgendwie schwierig, weil bei mir, also zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, heute Morgen mein kleiner Sohn, 1,5 Jahre, Tobsuchtsanfall, weil das Obst alle war, was er gerade gerne konsumieren würde. Ich musste eigentlich noch einen Text schreiben und habe gemerkt, dass Oropax einfach nicht so dicht sind, dass sie diesen Tobsuchtsanfall standhalten können. Also mit älteren Kindern ist es aber auch nicht einfacher, einfach weil ihr im Prinzip auch gerade Geografie- und Deutschlehrer sein müsst.
Im Grunde genommen ja. Also ich glaube schon, es ist einfacher. Ich möchte mich jetzt nicht vorstellen, dass ich noch 2 Kinder in Windeln habe, die sich auch nicht artikulieren können, außer durch Schreien oder Körperlichkeiten. Aber es ist vor allem nicht einfach. Also ich kann sie nicht einfach rausschicken, sagen, geht in den Garten, spielt, ich muss arbeiten.
Da ist ja auch noch diese Frage, ob es tatsächlich auch noch mal einen Lockdown gibt. Und auch hier an der Stelle vielleicht noch kurz der Hinweis, diese Plus1 wird aufgezeichnet ein paar Tage vor der Ausstrahlung. Das heißt, die Ereignisse können uns hier quasi noch mal überholen. Aber hast du spezielle Angst davor, dass es diesen Lockdown gibt? Und hast du dir vielleicht für die Zeit auch schon mal was überlegt? Kündigen Kinder von der Schule nehmen? Na, jetzt mal im Ernst.
Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage, die sich uns auch einfach ganz existenziell stellt. Also wir wohnen halt nicht in einer Wohnung mit Garten oder im freistehenden Haus, sondern eben klassische Mietswohnungen. Und die Kinder müssen einmal am Tag gelüftet werden, sonst wird die Laune einfach schlecht. Und ich muss auch einmal am Tag gelüftet werden, mindestens. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so sehr vorstellen, dass ein Lockdown wirklich heißt, dass wir alle immer in der Wohnung bleiben. Ich weiß nicht, wie man das in Berlin organisieren soll. Aber ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, wie das mit dieser Krise weitergeht und wie die Infektionszahlen aussehen werden. Ich glaube, und wenn man jeden Tag dann einfach nur mal einkaufen geht, um die Kinder ins Freie zu hängen und sie dann einfach mitnimmt, irgendwas in der Art muss es...
Immer auf der Stelle hüpfen sollten die dabei.
Ja.
Damit sie möglichst viel Energie verlieren.
Mit dem Springseil einkaufen gehen.
Man kann es ja auch positiv wenden, also wenn am Ende des Tages, und ich stelle das auch fest, es bleibt am Ende des Tages nicht viel Zeit übrig, wenn man seinen eigenen Job und noch die Kinderbetreuung irgendwie alles reinpressen soll in eine Zeit, die sich nicht großartig geändert hat, und sonst hat man einfach mehr davon. Wenn am Ende des Tages mehr Zeit übrig bleiben würde, würde ich dir unterstellen, dass du was Schönes kochst oder bäckst, weil du das einfach wahnsinnig gerne und auch sehr, sehr gut machst. Hast du dir schon Rezepte rausgelegt und ein paar Zutaten gekauft oder bist du nicht optimistisch genug, dass du dafür tatsächlich noch Zeit findest?
Nudeln und Dosensuppen. Nein.
Warst du das mit den Nudeln?
Und dem Toilettenpapier. Nee, Rezepte rausgesucht brauche ich nicht, habe ich ganz viele zu Hause. Also offensichtlich wird ja die Versorgung der Menschheit nicht zusammenbrechen.
Es war auch keine Frage, ob du schon ein Mikro hamsterst, sondern es war eher die Frage, ob du dich ein bisschen auch, ob du dir als Koch die Hände reibst und sagst, endlich mal wieder Gratin.
Ja, also durchaus kann ich mir das sehr schön vorstellen und ich gehe ja auch davon aus, dass Homeoffice hin oder her, je länger wir in dieser Situation bleiben, desto mehr wird im Zweifelsfall auch im Homeoffice die Arbeitsanforderung zurückgehen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch fürs Ministerium.
Schöne Grüße.
Genau. Und dann muss man tatsächlich sagen, man muss die Zeit für Gemeinsamkeiten nutzen. Und ich koche total gerne für meine Tochter oder mit meiner Tochter, die da schon anfängt.
Eigentlich sind wir als Gesellschaft doch auch an einem ganz schön schrägen Punkt angekommen, wenn wir alle mega Schiss haben, dass wir jetzt mit unserer Familie die ganze Zeit zu Hause sein müssen. Aber es ist wahrscheinlich eher vor allem der Job, der uns da ordentlich Druck macht.
Genau.
In diesem Sinne auch schön, dass du da bist, Tom.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Gesa Ufer ist jetzt im Studio hier in unserer Reihe All-Inclusive. Tom Gesa, Gesa Tom.
Freut mich sehr. Hallo. Hallo.
Sehr schön, dass du hier bist bei uns, gesund und munter und mit gebührendem Sicherheitsabstand. Oh. Du berichtest ja in dieser Reihe von deinem 15-jährigen Sohn Niklas und euren Überlegungen, was er für einen Beruf mal machen könnte. Er hat eine geistige Behinderung und würde am allerliebsten, das hat er hier auch schon erzählt, Rockstar werden. Aber wahrscheinlich habt ihr eure Überlegungen in dieser Woche auch erstmal so ein bisschen vertagt.
Kann man sagen, wir sind jetzt eben auch erstmal konfrontiert mit 5 schulfreien Wochen und mit der Frage, wie wir zu Hause irgendwie die Zeit sinnvoll zusammen totschlagen können. Die Sache mit dem Virus, die nimmt den Niklas auch ganz schön mit.
In Deutschland ist gerade los, dass wir als Menschen die Hände waschen müssen, immer. Weil das wichtig ist. Einige Leute sind schon krank. Man muss aufpassen, dass man sich nicht davon ansteckt.
Das hat Niklas also auch sehr verinnerlicht und deswegen bleiben wir die meiste Zeit wirklich ganz brav zu Hause. Niklas liebt ja Ferienurlaub und die Ärzte und ich möchte behaupten, dass er inzwischen jeden nur irgendwie verfügbaren Fitzel, jedes Videoschnipselchen aus dem Netz schon lange rausgesogen hat. Ich kann inzwischen, ich glaube doch, jeden Song sehr gut mitsingen. Doch. Hm?
Hast du denn parallel trotzdem noch ein wenig weiter recherchiert, was die Karriereplanung angeht?
Doch, habe ich. Und zwar habe ich jetzt endlich mal einen Besuch abgestattet, dem berühmten inklusiven Rambazamba-Theater. Die haben ja sogar eine eigene Band, habe ich gelernt, mit dem großartigen Namen 21 Downbeats. Möglicherweise ist das was für Niklas. Und ich habe mit dem Intendanten von Rambazamba gesprochen, mit Jakob Höhne.
Und dieses Rambazamba, das muss man vielleicht dazu sagen, ist tatsächlich hier in Berlin sehr berühmt. Aber erzähl doch nochmal erstmal einen Satz mehr über das Theater.
Es gibt es seit inzwischen 30 Jahren und damit ist es eins der ältesten seiner Art. Die Theatermenschen Klaus Erfurt und Gisela Höhne, die haben das gegründet. Und Ensemblemitglied Nummer 1 war ihr Sohn Moritz mit Down-Syndrom, Jakobs Bruder also. Und der ist übrigens auch bis heute einer der prägenden Schauspieler im Ensemble. Und auch dieser Moritz hat wohl als Kind eine sehr große Schwäche für Rockstars gehabt.
Ja, ich glaube, das Thema Rockstar war für ihn auch ein großes Thema. Also der liebte Bands und spielte die auch immer nach und machte da zu Hause mal so Karaoke-Partys. Und die führte er auch gerne vor. Und dann hat er einfach gerne gespielt. Also das gab, es war eher sehr, sehr intrinsisch, was bei ihm stattfand, warum man ihm auch damals gerne und immer noch gerne auf der Bühne zuguckt, weil das so aus einem inneren Kommunikationsbedürfnis stattfindet. Also wie ich mir das mal erklärt habe, dadurch, dass er schlecht sprechen kann, also man hört ihm schwer zu, Er hat aber viel mehr Gedanken im Kopf, als er sozusagen formulieren kann. Hat er sich dahingehend verlagert, dass er vieles über den Körper dann ausdrücken kann. Und da ist was ganz Besonderes dadurch entstanden.
Und das kann jeder bestätigen, der mal so eine Inszenierung dieses Theaters gesehen hat. Grundsätzlich finde ich interessant, da wird nicht irgendwie abgefahren, dadaistisch rum improvisiert, wie man das ja möglicherweise erwarten könnte, wenn da Menschen, wie der Jakob sagt, mit anderer geistiger Ordnung zusammenspielen. Ganz im Gegenteil, alle Ensemblemitglieder bei Rambazamba sind hoch ausgebildet und nehmen ihren Beruf extrem ernst.
Das ist halt die Wiederholbarkeit, das ist Reproduktion, das ist auch ein hohes sozusagen Maß an technischem Können. Immer in der Konstellation, was diese Menschen können. Das ist die Historie aber auch von Rambazamba, die sich durch die Gründer sozusagen aus dem klassischen Theaterbereich gebildet haben. Also mein Vater Regisseur am Deutschen Theater, meine Mutter Schauspielerin, auch an der Ernst Busch und dann gespielt und dann promovierte Dramaturgin. Also die gute alte Ostschule, Ernst Busch, kommt da irgendwie durch. Ich selber habe zwar nicht an der Busch studiert, aber das ist sozusagen das, wie ich geprägt wurde.
Also ich persönlich habe neulich erst unterschiedliche SchauspielerInnen, die ursprünglich vom Rambazamba-Theater kommen, am Deutschen Theater in Berlin hier gesehen, bei Ode von Thomas Melle, ein genau. Stück, was da gerade läuft. Schauspieler mit geistiger Behinderung sind aber eher die Ausnahme. Wo lernt jemand mit geistiger Behinderung diesen Beruf? Und was für Talente muss man dabei mitbringen?
Ja, in jedem Fall natürlich das, was alle Schauspieler mitbringen müssen, nämlich eine riesengroße Begeisterung und Freude daran, auf der Bühne zu stehen und andere zu begeistern. Und da kann ich für meinen Sohn zum Beispiel sagen, uneingeschränktes Ja. Aber genau, es gibt noch keine staatliche oder private Ausbildung, noch. Also Jakob Höhne ist da auch dran. Aber insofern ist das Theater Rambazamba darauf angewiesen, Finanzierung, Ausbildung, alles komplett selbst zu übernehmen. Konkret heißt das, da werden Coaches eingekauft. Man steckt die jungen Künstlerinnen und Künstler in ganz kleine Rollen zunächst und lässt sie dann an diesen Rollen wachsen. Und ich habe mich dabei ertappt zu denken, dass man vielleicht jetzt nicht so groß denken darf, aber eigentlich könnte ich mir den Niklas da auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich habe da auch mal so richtig konkret was aufgetan.
Was würde ich dir raten? Ja, komm zu uns sofort. Wir suchen auch immer Leute. Es gibt immer eine Fluktuation im Ensemble, weil auch tatsächlich Leute aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Wir sind 30 Jahre alt, unsere SchauspielerInnen sind zum Teil schon recht alt und gehen zum Teil auch bald in Rente. Insofern der Aufruf, sich bei uns zu melden, ist ernst gemeint.
Der Aufruf geht natürlich nicht nur an uns und Niklas. Mich hat das total enthusiasmiert. Also ich kam da vollkommen begeistert raus.
Das ist sehr schön, dass wir das mitbekommen können, dich so zu erleben. Aber überhaupt, erzähl doch mal, du hast uns jetzt 6 Wochen sehr nah und intensiv an diesen Plänen von euch teilnehmen lassen. Wie war denn diese Zeit jetzt insgesamt für dich?
Hochinteressant. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja gestartet mit dieser Aussicht, naja, mal gucken, was da so geht. Wahrscheinlich nicht viel, wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Werkstatt mal unter Neonlicht Tüten kleben. Und ich bin natürlich längst noch nicht am Ende meiner Recherche, aber den großen Schrecken und diese Haltung, boah, wie soll das bloß alles werden, die bin ich doch weitestgehend los, auch wenn natürlich klar ist, der Weg wird garantiert nicht leicht, wenn man unorthodoxe Wege geht. Aber ich glaube inzwischen, ich bin mir sicher, dieser Weg lohnt sich.
Das klingt auf jeden Fall so. Von dieser Stelle auch mal explizite Grüße an Niklas. Ich weiß nicht, ob Kolleginnen das schon getan haben, aber danke auch an ihn.
Auf jeden Fall ausrichten.
Wir wünschen euch auf dem Weg viel Kraft und würden uns sehr freuen, wenn ihr hier uns bei Plus 1 und Deutschlandfunk Kultur auch vielleicht uns auf dem Laufenden haltet, wie sich das alles entwickelt.
Sehr gerne.
Kommt gut durch die Zeit.
Danke.
Lieber Tom, das war's. Es ging viel schneller als diese Plus 1.
Schon.
Bisschen undankbar, weil es eigentlich dann am Ende doch so schnell vorbeigeht. Es war aber sehr schön, dass du hier warst.
Das hat mir viel Spaß gemacht.
Ich habe an deiner Stirn gesehen, dass du zumindest einen Begriff neu mitgenommen hast und das ist Synästhesie.
Das war mir tatsächlich ein totales Novum. Das ist neu für mich, ja.
Und sonst haben wir von Janosch Schobin was gelernt, wie wir unsere nächsten Wochen und, ich sag mal Wochen, Tage und Wochen am besten gestalten sollen. Gut aufeinander aufpassen, habe ich mitgenommen.
Gut aufeinander aufpassen und meldet euch bei euren Freunden, auch wenn sie das vielleicht nicht wollen.
Also, wir rufen uns auch mal wieder an.
Fände ich auch ganz gut.
Auch wenn du es nicht willst. Und vielleicht haben Sie auch mehr Zeit als sonst, uns zu schreiben und uns Ihre Gedanken, Wünsche oder Fragen zu Plus 1 mitzuteilen. Machen Sie das doch bitte. Wir freuen uns über Post an plus1@deutschlandradio.de. Tom, komm gut durch die Zeit, bleib gesund. Mein Freund, der Politikwissenschaftler und Meisterkoch Tom Reidel war hier heute bei Plus Eins. Mein Name ist Otz Dreger. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch diese besondere Zeit. Machen Sie das Beste draus. Und ja, ich kann es eigentlich nicht genug betonen. Passen Sie gut aufeinander auf.
Ich habe leider jetzt keinen Stift, aber das merke ich mir, hoffe ich.
Ich habe einen, aber kann ich dir leider
nicht geben.